kann ich da nur dazu sagen. Schön, dass alle da seid und dass man es auf die Weise trotzdem sehen können. Ja, Mittelpunkt, das ist auch das, worum es im heutigen Predigttext geht. Ich habe in den Chat das Bild hineingestellt, das ich euch jetzt gleich zeigen werde. Genau. Kolosserbrief. Kapitel 2, die Verse 16 bis 23 sind wir angelangt. Und ich lese euch den Text vor. Niemand soll euch danach beurteilen, ob ihr esst oder trinkt. Oder ob ihr bestimmte Feste, den Neumond oder den Sabbat haltet. Das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber in Christus ist es wirklich geworden. Niemand soll euch den Siegespreis absprechen, schon gar nicht Leute, die Demut heucheln oder Engel verehren, auch wenn sie das mit irgendetwas begründen, was sie bei ihren Visionen erlebt haben wollen. Jetzt machen sie sich ohne Grund wichtig, wie es ihrer selbstsüchtigen Natur entspricht. Sie halten nicht an Christus fest, der das Haupt der Gemeinde ist. Dabei wird von ihm her der ganze Leib durch Sehnen und Bänder gestützt und zusammengehalten. So wächst er heran, wie Gott es bestimmt. Ihr seid doch mit Christus gestorben und damit tot für die Elemente dieser Welt. Warum lasst ihr euch dann noch Vorschriften machen, als ob ihr noch in dieser Welt lebt? Fass dies nicht an, iss nichts davon, berühre jenes nicht. Das alles ist doch dazu da, verbraucht und so vernichtet zu werden. Und das geschieht nach Vorschriften und Lehren, die lediglich von Menschen stammen. Das Ganze genießt zwar den Ruf, weise zu sein, kommt es doch fromm und demütig daher und schont den eigenen Körper nicht. Aber es ist nichts wert und befriedigt nur die menschliche Eitelkeit. Ja, der Text handelt von einer zutiefst menschlichen Sehnsucht und davon, was Gott darüber denkt. Und diese tiefe menschliche Sehnsucht besteht darin, dass wir uns so sehr wünschen, dass wir auch die Dinge auf eine einfache, möglichst einfache Weise bewerten oder einordnen können. Und es ist anstrengend, wenn wir jede Situation oder jede Begegnung mit einem anderen Menschen komplett durchdenken müssen, bevor wir sie bewerten. Da machen uns so Schubladen das Leben wesentlich einfacher. Und in alltäglichen Dingen ist diese Automatismen, die da in unserem Gehirn ablaufen, eine große Hilfe. Aber im Zwischenmenschlichen sind die eigentlich Gift und können großen Schaden anrichten. Also in Beziehungen sind die ganz schlecht, sind Schubladen echt ein Killer. Weil wir meistens gar nicht genug Informationen haben, um unser gutes Urteil bilden zu können. Aber und deswegen greifen wir dann zu dieser Krücke von Äußerlichkeiten, weil die uns so leicht überprüfbare Richtlinien geben. Die geben uns eine Sicherheit. Aber leider ist das nur eine Scheinsicherheit. Die Sicherheit besteht darin, dass wir dann glauben, uns auf die Art und Weise vor, ich nenne das, schlechten Menschen schützen zu können. Und wer schlecht unter Anführungszeichen ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Das sind die einen sind das obdachlose, prostituierte, drogenkrankige Menschen, für andere sind es die Lehrer oder die Politiker oder die böse Wirtschaft oder die bösen Reichen. Und da hat jeder so sein ganz persönliches Feindbild, je nachdem, wo wir herkommen, wie in unserer Familie gesprochen und gedacht wurde, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Da gibt es keine allgemeinen Regeln, was da jetzt wäre. Also das ist wirklich ganz eine individuelle Geschichte. Und das Problem ist, dass dieses Freund-Feind-Schema leider nicht an unseren Kirchentüren Halt macht. Weil wir das auch natürlich, weil wir Menschen, fehlbare Menschen sind, übertragen wir das halt auch auf unsere Mitchristen und Mitgeschwister. Ja, und bauen uns dann genauso unsere Schubladen, anhand derer wir festlegen, wer jetzt ein guter Christ ist, unter Anführungszeichen, und wer nicht. Die Margit und ich haben erst diese Woche so unaufgefordert so ein Heftel zugeschickt bekommen. Es war erstaunlich. Das war ein aufwendiges Heft, 32 Seiten, Hochglanzpapier, Farbdruck und so weiter. Also da hat sie wirklich viel Geld in die Hand genommen und Zeit und Energie investiert, um anderen Leitern, das ist offensichtlich einfach an eine bunte, eine Riesenliste an Leitern christlicher Gemeinden gegangen, zu warnen vor bestimmten anderen Christen. Mit denen dürft ihr nicht zusammenarbeiten. Die sind böse, weil... Punkt, 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 Punkt. Ja. Das Problem ist, ja, da investieren Menschen unheimlich viel Zeit, Geld und Energie, die man eigentlich in was Besseres investieren könnte. Weil in meiner Bibel steht im 1. Korintherbrief, im Kapitel 13, Abvers 9, dass niemand von uns die volle Erkenntnis der Wahrheit hat. Das, was ich von Gott verstehe, das, was wir alle, jeder für sich von Gott versteht, ist nur ein undeutliches Abbild. Wir alle liegen irgendwo falsch, unter Anführungszeichen. Es ist so, ja. Und es ist natürlich richtig, dass wir nicht alle Lehrmeinungen teilen, die andere christliche Kirchen oder Gruppen haben. Das stimmt, natürlich. Nur muss man dazu sagen, wir sind überzeugt davon, dass das, was uns als Christen miteinander verbindet, nämlich Jesus Christus, dass das unendlich viel wichtiger ist, als das, was uns voneinander trennt. Ja. Jesus ist der Mittelpunkt. Und nicht die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, nicht die Art und Weise, wie wir uns kleiden, nicht die Art und Weise, ob wir jetzt eine heilige Messe halten oder einen Gottesdienst oder whatever. Ja. Und es ist so schade, wenn wir uns dann glauben, uns zum Richter über andere aufspielen zu müssen. Ich habe es gelesen, habe da so einen Erfahrungsbericht von einem sehr konservativen Theologen, der dann der Vineyard begegnet ist, gelesen, der geschrieben hat, der war im Rückblick so traurig dafür, dass er so viel Zeit und Energie darin investiert hat, die wahre Lehre zu erforschen und zu vertreten und dabei völlig vergessen hat, und übersehen hat, dass es um was ganz was anderes geht, nämlich um eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ja. Und in der Gemeinde in Kolossee war es so, die war offensichtlich da sind offensichtlich Lehrmeinungen hineingekommen, die Äußerlichkeiten zum Maßstab gemacht haben. Ob man jetzt ein guter Christ ist oder ein schlechter Christ ist. Ob man überhaupt Christ ist. Ne? Das gibt es ja auch. Früher, vor langer Zeit, haben zum Beispiel die Pfingstler gesagt, na, die Evangelikalen sind ja gar nicht wirklich Christen, die haben ja nicht den Heiligen Geist. Ja. Und die Evangelikalen haben über die Pfingstler gesagt, na, das sind ja gar keine Christen, die machen ja irgendwelche dämonischen Sachen. Puh, Gott sei Dank ist das lang vorbei. Ja. Oder die Katholiken, das sind ja gar keine Christen, die glauben ja an, die beten ja die Maria und die Heiligen an. Ja. Was so eigentlich gar nicht stimmt, aber es ist nur so nebenbei. Ja. Diese Äußerlichkeiten waren, die wir da im Text finden, ja, Speisegebote, Sabbat, Neumond und so weiter, damals war es so, da waren die Juden eine maßgebliche Größe in der Kirche. Die Botschaft von Jesus, dass Jesus der Messias und der Erlöser der Menschheit ist, das ist ja von den Juden ausgegangen. Das ist bis heute so, ne? Das ist ja eine Botschaft, die aus dem Judentum hervorgegangen ist. Und natürlich haben dann die Juden, die Jesus als Messias angenommen haben, eine tragende Rolle in der Kirche gespielt. Und da hat es eben dann einige gegeben, die der Meinung waren, na, jetzt müssen wir aber schon noch da die Gebote von Mose einhalten und so weiter. Ja. Und diese Gebote, die wir da im Text finden, die sind uns heute relativ fern. Ja. Speisegebote fangen wir relativ wenig an damit. Zum Beispiel beim Sabbat wird schon haariger. Da gibt es Kirchen, die sagen, wir haben Sonntag Gottesdienst, ja, das ist böse, falsch. Sabbat ist der heilige Tag. In einer anderen Stelle heißt es, dass das bedeutungslos ist, ja, schreibt der Paulus. Bis heute aktuell ist diese Geschichte, ne, so dieses, darf ich als Christ eine bestimmte Musik hören, bestimmte Bücher lesen oder mir bestimmte Filme anschauen? Darf ich als Christ tanzen gehen, Karten spielen? War vor 100 Jahren ein heißes Eisen, Karten spielen, ja. Darf man als Christ Alkohol trinken, ist bis heute in etlichen Gegenden der Welt ein heißes Eisen. Ja. Und bis heute können wir Weltmeister darin sein, uns Regeln und Äußerlichkeiten auszudenken, an denen wir dann schubladisieren und einteilen. Du bist so, deswegen bist du ein guter Christ, du bist so, deswegen bist du ein schlechter Christ, ja. Und wie gesagt, auch da ist es wieder, es ist ein sehr breites Bereich, wer jetzt gut und böse ist. Und ich sage ich ein Beispiel von mir, ja, also ich als Leiter einer Vineyard, ich mag zum Beispiel keine formelle Kleidung. Ihr werdet es mich sehr selten mit Hemd und Krawatte im Gottesdienst erleben, ja. Ich will das nicht, aber ich mache das nicht einfach so, ich mache das nicht, weil es mir wurscht ist. Ich überlege mir was dabei, ja. Und für mich gibt es zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, unser Motto ist, komm wie du bist, ja. Und ich möchte, dass wir als Kirche jene Menschen besonders ansprechen, die mit traditioneller Kirche und formeller Kleidung wenig anfangen können, ja. Das ist Teil unseres Erbes. Die Vineyard ist aus einer Bewegung entstanden von vielen, vor allem jungen Leuten, denen Jesus wichtig war und alles andere war denen relativ wurscht. Da waren die ärgsten Hippies dabei und so, ja, aber nicht nur, auch ganz andere, ganz normale, biedere, normale Leute und so weiter. Das ist ein buntes Feld. Und so Äußerlichkeiten waren da völlig bedeutungslos. Ja. Aber das natürlich heißt das nicht, dass andere es nicht willkommen sind. Ne? Jeder soll kommen können. Wie er ist, ja. Und der andere Grund, der für mich eigentlich noch wichtiger ist, ist, ich will nicht im Mittelpunkt stehen, ja. Ich bin zwar der Leiter und ich habe als Leiter eine Aufgabe erfüllen und diese Verantwortung und Aufgabe nehme ich wahr, ja. Aber ich bin nicht die wichtigste Person im Raum. Die wichtigste Person im Raum ist Jesus. Und wenn ich auf formelle und festliche Kleidung verzichte, dann sage ich damit, ich will nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will nicht, dass Menschen zu mir aufschauen. Ich will, dass Menschen zu Jesus aufschauen. Und nicht zu mir, ja. Und ich weiß, dass andere das andere sehen. Das Lustige ist, wir sind uns ja nicht einmal im Leitungsteam darüber einig. Aber auch das darf sein und das ist kein Problem. Unser Motto lautet ja trotzdem, komm, wie du bist. Und es gibt andere Leute, für die sagen, für mich ist es wichtig, mich im Gottesdienst festlich zu kleiden, weil ich damit meinen Respekt und meine Ehrfurcht Gott gegenüber ausdrücke. Ja? Und das ist genauso gut und richtig und wertvoll. Und hat keiner das Recht, jetzt da blöd über diese Leute zu denken oder zu reden, weil das sicher, weil ihnen das wichtig ist. Ja? Ich drücke meinen Respekt vor Gott damit aus, dass ich mich kleidungsmäßig nicht nach vorn dränge und nicht in den Mittelpunkt stelle. Ja? Und andere drücken ihren Respekt vor Gott damit aus, dass sie sich festlich kleiden. Ja? Und beides darf und soll so sein, weil es aus einer ehrlichen Haltung herauskommt. Ja? Was nicht sein soll, ist, dass man dann einander zu be- und verurteilen anfangen. Dass dann Leute wie ich zum Beispiel, über die sich schön anziehen, sagen, ja, diese Heuchler, die putzen sich da raus und stellen sich da was wahr, na, was bilden sich die ein? Wer am Land war und die sonntägliche Modenschau bei der Kirche erlebt hat, der hat da möglicherweise einen gewissen Widerwillen dagegen entwickelt, ja. Und auf der anderen Seite geht es aber auch nicht, dass die anderen sagen, na, pf, wie kommt denn der daher? Der kommt da daher, hat der keinen Respekt vor Gott? Es geht ja überhaupt nicht. Wieso? So kann man doch nicht in den Gottesdienst gehen, ja? Es geht auch nicht, ja? Paulus schreibt dazu was ganz Wichtiges im Römerbrief. Ja? Im Kapitel 14 geht es um die Frage, wie wir als Christen mit so unterschiedlichen Auffassungen umgehen sollen. Und im Römer 14,6 sagt der Paulus, da geht es wieder um Speisegebote, aber das ist ja ein geistliches Prinzip, das ist ja auf alles anwendbar, ja? Da sagt er, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Und der alles isst, tut das auch, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Der Paulus sagt also nicht, Meinung A ist richtig und Meinung B ist falsch. Der Paulus sagt, wichtig ist, warum machen die Leute das? Die Haltung ist wichtig. Nicht, was wir machen, ist wichtig. Sondern wie wir es machen, ist der entscheidende Punkt und warum wir etwas tun. Ja. Er sagt, diese ganzen Regeln und Äußerlichkeiten sind nur so ein Schatten von dem, was kommen wird, was seit Jesus gestorben und auferstanden ist, Wirklichkeit ist. Ja. Das ist so mit Schatten, das ist für mich so ein Bild, sowas wie eine Vorahnung, wo ich mir denke, aha, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas. Und ich weiß, kann man schon ungefähr vorstellen, wie das sein wird und so, aber wie genau, kann ich noch nicht sehen und noch nicht erfassen. Und genauso ist das mit den Regeln. Ja, die waren so eine Vorahnung, aber noch nicht das Eigentliche. Ja. Beispiel Reinheitsgebote. Unsere Reinheit wird jetzt nicht mehr sichtbar durch das, was wir essen oder nicht essen, sondern durch unser reines Herz, nennt das die Bibel. Das heißt, meine innere Haltung gegenüber Gott und meinen Mitmenschen. Ja. Uns geht es nicht mehr darum, dass wir böse Dinge nicht tun. Ja. Uns geht es darum, dass wir böse Dinge nicht mehr wollen. Regeln einhalten ist eigentlich nicht so schwer. Freundliche Nasenlöcher machen können die meisten von uns gerade ganz gut, wenn es sein muss, ja. Aber darum geht es nicht. Ich und wahrscheinlich viele von euch, wir wollen nicht freundliche Nasenlöcher machen, sondern was wir uns wünschen, ist, dass wir von dieser tiefen, selbstlosen, jesusmäßigen Liebe für die anderen Menschen geprägt sind. Seht ihr den Unterschied? Der Paulus sagt, lasst euch den Siegespreis von niemandem absprechen. Meine Ergänzung wegen solcher Äußerlichkeiten. Ich verstehe das so, dass Paulus uns damit sagen will, dass niemand das Recht hat, uns als schlechte Christen unter Anführungszeichen hinzustellen, nur weil wir nicht ihren persönlichen Vorstellungen von Nachfolge entsprechen. Ja. Oder weil wir nicht bestimmte Regeln einhalten, die sie glauben, wie sie glauben, dass das ein gottgefälliges Leben ausschaut. Ja. Es gibt natürlich ganz wichtige Charaktermerkmale, die uns kennzeichnen sollen. Der Paulus führt den Galaterbrief an, Kapitel 5, die Verse 22 bis 23, da heißt es, und diese Eigenschaften sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Ja. Und fällt euch was auf? Das alles ist keine einzige Regel, was wir machen sollen. Was wir machen sollen, ist auf dieser Liste überhaupt kein Thema. Das Thema auf dieser Liste ist, wie wir etwas machen und aus welcher Haltung heraus. Paulus schreibt, ihr seid doch mit Christus gestorben und damit tot für die Elemente dieser Welt. Und das ist spannend. Paulus erklärt uns damit, dass diese Äußerlichkeiten im Endeffekt nur irdische, vergängliche Dinge sind, die uns eigentlich nicht helfen und eigentlich Gott nicht näher bringen. Und Paulus sagt auch, wer sich auf diese Äußerlichkeiten stützt, wer das zu seiner Stütze macht, der baut nicht auf Jesus, sondern auf menschliche Weisheit, die vor allem von falschem Stolz getrieben ist. Ja. Das meint er, wenn er sagt, sie halten nicht an Jesus, sie halten nicht an Christus fest, der das Haupt der Gemeinde ist. Ja? Wenn ich auf Regeln baue, dann baue ich auf äußerliche, menschliche Dinge, aber nicht mehr auf Jesus. Und dann wird der Körper von Jesus nicht mehr durch Jesus selbst, durch seinen Geist zusammengehalten, sondern durch menschliche Regeln und menschliche Vorstellungen. Und er schreibt auch, die sind in der Regel von falschem Stolz getrieben. Ein Stolz, der ist entweder gespeist von einer falschen Demut, das sind dann diejenigen, die sich tendenziell nichts gönnen, sich selber sehr strenge Regeln auferlegen und die dabei aber eher nicht fröhlich wirken, sondern meistens eher verbissen und hart, ja. Weil sie nicht von Liebe getrieben sind, sondern von Selbstgerechtigkeit. Und was Selbstgerechtigkeit ist, hat euch der Seraphim erklärt in der Predigt. Da geht es ja nicht nur darum, dass ich mich selbst für besser halte. Auch wenn ich mich selbst für schlecht halte, ist das ja auch Selbstgerechtigkeit. Ja? Und wenn ich durch diese Regeln versuche, irgendwie ein besserer Mensch zu werden, ist Selbstgerechtigkeit, weil ich nicht auf die Gerechtigkeit baue, die Jesus mir schon längst geschenkt hat, sondern auf eine Gerechtigkeit, die ich mir selber bastel, aus meinen unzulänglichen menschlichen Regeln heraus. Ja. Und die andere Richtung ist das, was ich übergeistlich nenne. Das ist, also Engeln sind bei uns jetzt nicht mehr en vogue, das ist mehr, sie sind mehr so in der katholischen Kirche daheim. Bei uns sagen dann halt die Leute, ja, der Heilige Geist hat mir das gezeigt und der Heilige Geist hat mir gesagt das, und weil der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, deswegen muss, soll, darf und so weiter und so fort, ja. Wenn wir dem Heiligen Geist wirklich folgen wollen. Ja. Der Paulus sagt, das sind alles Dinge, die äußerlich sehr geistlich aussehen, aber in Wirklichkeit keinen Wert haben und nur die menschliche Eitelkeit befriedigen. Ja, wenn jemand zweimal in der Woche fastet oder täglich 2 Stunden betet und in der Bibel liest oder beides und noch mehr macht, kann das eine tolle, fantastische Sache sein, wenn dieses die Motivation dahinter ist, die Liebe zu Jesus, die Sehnsucht nach Gott, die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ja. Und die Menschen, die das aus dieser Haltung heraus machen, die hängen das normalerweise auch nicht an die große Glocke. Ja. Dieselben geistlichen Übungen können aber eine sehr böse Sache sein, wenn die Person sich deshalb für einen Elite-Christen hält und auf andere herunterschaut, die so lasch und lau und verweichlicht und inkonsequent und undiszipliniert und ich weiß nicht, was das alles sind. Ja. Paulus sagt, lasst euch bitte den Siegespreis nicht nehmen. Worin besteht dieser Siegespreis? Jesus hat uns ein für alle Mal von unserer Schuld befreit. Wir müssen nichts mehr tun, um vor Gott besser dazustehen, um Gott zu gefallen. Jesus hat uns reingewaschen, freigemacht. Das ist alles gegessen und vergeben und nicht mehr relevant. Es ist ausgelöscht, unsere ganze Schuld. Das hat Jesus für uns gemacht. Wir müssen Gott nichts mehr beweisen. Ja. Und Jesus hat uns ein für alle Mal davon befreit, aus eigener Kraft bessere Menschen werden zu müssen. Ja. Er hat uns seinen Geist geschenkt. Er schenkt uns ein neues Herz. Er schenkt uns, dass wir das, was wir leben, nicht mehr aus einem Muss heraus machen, sondern aus einem Wollen. Das ist dieses neue Herz, das er uns schenken will. Ein Herz, das die Sehnsucht danach hat, so zu leben, wie Gott möchte, weil Jesus uns so wichtig ist, weil Gott uns so wichtig ist, aus Liebe zu ihm und aus Liebe zu den Mitmenschen. Ja. Die Frage ist jetzt, sind jetzt Regeln böse und soll man die alle über Bord werfen? Könnte man jetzt meinen, aber das stimmt natürlich nicht. Menschliches Zusammenleben braucht Regeln, ohne die kann es nicht gehen. Und auch wir in der Kirche, wir brauchen bestimmte Regeln, wenn sie uns helfen, dass wir gut miteinander auskommen und dass die Dinge funktionieren. Aber der bessere Weg, den Jesus für uns hat, ist folgende. Jesus macht uns frei davon, dass wir uns über diese Regeln definieren. Dass diese Regeln unsere Identität bestimmen. Ich bin ein guter Mensch, weil ich diese Regeln einhalte. Davon befreit uns Jesus. Oder hat er uns schon befreit, besser gesagt. Ja. Jesus hat uns eine neue Identität geschenkt, die davon bestimmt ist, dass er uns liebt und wertschätzt, so wie wir sind. Er macht uns frei von diesem Stress und Druck, dass wir die Regeln deswegen halten müssen, um Gott zu gefallen und ein guter Mensch zu sein. Und er schenkt uns auch einen neuen und völlig anderen Zugang zu Regeln. Regeln sind dann keine Sklaventreiber mehr, wie es manche empfinden, die jede Regel als Druck und Stress und ich weiß nicht was empfinden. Ja? Anhand derer wir dann in gut und böse und in gottgefällig und in sündig unterteilen. Ja? Regeln sind dann einfach nur mehr Hilfestellungen, die uns helfen, dass wir gut miteinander auskommen. Regeln sind dann etwas, das uns hilft, füreinander besser da sein zu können. Und nicht mehr etwas, was uns unterdrücken und uns selber, ich weiß nicht, mir fallen da jetzt nicht so die richtigen Worte ein dafür. Das ist so was Unterdrückerisches, ja. Das fällt dann weg. Regeln sind dann eigentlich nur dafür da, dass man sagen, okay, wir machen das so, damit das alles gut funktioniert. Und sie sind dann nicht mehr ein Ich muss, sondern ein Ich will. Und warum? Aus Liebe und Respekt gegenüber anderen Menschen. Darum geht's. Ja. Ich möchte noch etwas sagen zu diesem Stolz. Ja. Ich habe einmal ein sehr schönes Bild in einem Seminar über gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg gesehen. Da hat der Referent, hat er so, in der gewaltfreien Kommunikation gibt es so zwei Bilder, geht es viel um Sprache, darum, wie reden wir miteinander. Ja? Und da gibt es auf der einen Seite die Wolfssprache, das ist diese böse, aggressive Sprache, die andere klein macht, unter Druck setzt, manipuliert und so, ja. Und dann gibt es die Giraffensprache und das ist die respektvolle und wertschätzende Sprache. Und dann hat er da so zwei Puppen gehabt, da einen bösen Wolf mit spitzen Zähnen und so. Und da eine Giraffe, das war so eine liebe, freundliche, nette Giraffe, ja. Und zum Schluss hat er gesagt, und wisst ihr was? In Wirklichkeit ist der Wolf nur eine Giraffe, die Angst hat. Und dann hat er so diesen Wolf auseinandergezogen, so plopp. Und in diesem Wolf war dann so eine kleine Giraffe versteckt, ja. Und ich glaube, mit menschlichem Stolz ist es genauso. Stolz ist am Ende immer nur ein Zeichen von Angst und Unsicherheit. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann muss ich mich irgendwie schützen und baue meine persönlichen Krücken und Panzer, damit ich nicht untergehe, ja. Und Stolz kann so eine ganz wichtige Krücke und ein ganz wirkungsvoller Panzer sein, um mich zu schützen. Damit kann ich mich gegen andere wehren und kann mich selber davon überzeugen, dass ich ja besser bin als die anderen, dass ich Wert habe. Ja. Wenn ich aber wirklich weiß, wie sehr Jesus mich liebt, wie viel ihm an mir liegt, dann brauche ich solche wackeligen Krücken nicht mehr. Ja. Dann, und vor allem spare ich mir dann unheimlich viel Zeit und Kraft, weil Stolz ist eine ziemlich anstrengende Sache. Es kostet Kraft, stolz zu sein. Wenn man sich so ständig in einem Stress und innerlichen Stress und Kampfmodus ist und ständig sich gegen irgendwas wehren muss, auf gewisse Weise. Ja. Jesus hat was Besseres für uns. Er will uns von diesen wackeligen Krücken befreien. Er kann und will unser Halt und unser unerschütterliches Fundament sein, das uns frei macht davon, unsere eigene Gerechtigkeit bauen zu müssen, damit wir uns in der Früh in den Spiegel schauen können. Ist noch was Interessantes. Jesus schenkt uns eine neue Identität, dank der wir uns auf eine ganz neue Art und Weise großartig finden können, wisst ihr? Es ist kein Zeichen von Demut, wenn ich mich selber ständig kleinrede, klein mache, niedermache und so weiter und so fort. Das ist kein Zeichen von Demut. In Wirklichkeit ist das versteckter Stolz, weil ich mich dann selber darüber definiere. Echte Demut schaut ganz anders aus. Ein wirklich demütiger Mensch kann stolz auf sich selber sein und kann große Freude an sich selber haben. Aber er muss diese Freude nicht mehr deswegen haben, weil er so toll und so viel besser ist als andere, sondern er kann diese Freude und diesen Stolz deswegen haben, weil er so dankbar ist und so stolz ist darauf, was Jesus ihm geschenkt hat. Merkt sie den Unterschied? Ja. Dieser Stolz verweist dann nicht mehr auf mich, weil ich so super bin. Dieser Stolz verweist auf Jesus, der mich so lieb hat, dass er mich so beschenkt hat mit so schönen Begabungen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Und deswegen sind demütige Menschen normalerweise recht fröhliche, positive Menschen. Sind eben nicht diese kleinen Duckmäuser und so. Es gibt da diese diversen Klischeebilder, die ihr wahrscheinlich alle kennt, sondern eigentlich recht bescheidene, fröhliche, positive Menschen, die es nicht mehr nötig haben, sich selber groß zu machen, weil sie wissen, wie groß sie in Jesus sind. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, zu dem Jesus uns befreit hat, dass wir nicht mehr einander beurteilen müssen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig Regeln auferlegen müssen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig in Schubladen reinstopfen müssen, sondern dass wir frei sind, uns zu nehmen, so wie wir sind, dass wir frei sind, dass jeder kommen kann, so wie er ist, und dass wir frei sind, dass wirklich wir uns aneinander freuen können, anstatt dass wir ständig nur schauen und beurteilen und verurteilen und schubladisieren und so. Und mein Wunsch ist, dass es mir und uns allen gemeinsam gelingt, uns darauf einzulassen. Und ich habe da jetzt mir drei Gebetsthemen aufgeschrieben, wenn wir uns dann in die kleinen Zimmer verabschieden, für eine Zeit lang. Das eine Thema ist Freiheit davon, mich auf die Krücke der Äußerlichkeiten zu stützen. Ist Thema Nummer eins. Das Thema Nummer zwei ist Freiheit davon, mich selber zu verurteilen, weil ich bestimmten Regeln oder Ansprüchen oder was auch immer nicht genüge. Nicht genug, erinnert euch daran, worüber der Seraphim gesprochen hat, wenn ihr dabei wart. Freiheit davon, nicht genug zu sein, weil ich bestimmten Äußerlichkeiten nicht genüge. Und Freiheit davon, mich hinter Äußerlichkeiten verstecken zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Dass Jesus mein Herz so verändert, dass ich das nicht mehr notwendig habe. Dass ich einfach sein kann, wie ich bin. Nichts mehr sein muss, nichts mehr darstellen muss. Weil ich weiß, was ich in Jesus bin. Weil ich weiß, wie toll Jesus mich findet. Genau. Und damit möchte ich abschließen.